In Vorlesung Nummer 7 gucken wir zunächst auf Seite 71 oben auf das Bild. Was sagt das Bild? Das ist nochmal eine kleine Illustration zur Cauchy-Integralformel. Die Menge U, die da gemalt ist, ist eine offene Menge, möglicherweise mit einem Loch drin, also kein einfach zusammenhängendes Gebiet, wird nicht verlangt. Dann haben wir rot gezeichnet. Eine einfach geschlossene, positiv orientierte Kurve Gamma. Die Forderung, die gestellt wird an Gamma, Gamma verläuft in einem einfach zusammenhängenden Teilbereich von unserer Menge U. Beispielsweise Gamma ist der Rand einer Kreislinie, wobei die abgeschlossene Kreisscheibe ganz in U enthalten sein muss. Zum Schluss F. Eine holomorphe Funktion von U in die komplexen Zahlen. Die Aussage der Cauchy-Integralformel, man kann den Wert f an einer Stelle w ausrechnen als Integral über Gamma, mehr oder weniger bis auf den Vorfaktor 1 durch 2 Pi, von f von z durch z minus w. Vorausgesetzt, w ist ein Punkt aus dem Inneren des von Gamma umschlossenen Bereiches. Und Sie sehen direkt dahinter die Bemerkung Nummer 4 in der Liste der Anmerkungen. Natürlich darf man keinen Punkt betrachten, keinen Punkt W, der auf der Kurve selbst liegt. Dann macht das Integral keinen Sinn. Und für Punkte W außerhalb des von Gamma umfahrenen Bereiches, da ergibt die rechte Seite in der Integralformel stets den Wert 0. So viel die Kommentare noch zur Integralformel. Schauen wir uns mal an, wie man die Integralformel begründen kann. Und zwar, wir diskutieren den Fall, dass Gamma wirklich eine Kreislinie ist, das heißt, wie im zweiten Bild gemalt. Wir betrachten die Kurve Kappa RZ0, die Kreislinie positiv orientiert um Z0 mit Radius R. Wir fixieren einen Punkt W aus dem Innen, der ist blau eingezeichnet, und wir legen um diesen Punkt W eine kleine Kreislinie, klein heißt mit Radius Epsilon, positiv orientiert, und so klein, dass die blaue Kreisscheibe, die man bekommt, wenn man die Kreislinie ausfüllt, noch in der großen Kreisscheibe ganz enthalten ist. Nach dem Integralsatz gilt für kleine Epsilon das Integral über die Kreislinie mit Radius Epsilon um W von f von z durch z minus w dz ist gleich dem Integral über die große äußere Kreislinie, nämlich dem Integral über Kappa RZ0 von f von z durch z minus w. Warum? Man kann die beiden Kreislinien, die kleine blaue und die große schwarze, ineinander deformieren. Und das heißt, man bekommt für beide Kurvenintegrale denselben Wert. Das war eine Folgerung aus der Verallgemeinerung des Cauchy-Integralsatzes. Und diese Gleichung auf der Seite 72 oben wird mit Stern markiert. Also schauen Sie sich die Verallgemeinerung des Cauchy-Integralsatzes nochmal genau an. Was da verlangt wird, dass man die beiden Kurven stetig ineinander deformieren kann, im betrachteten Definitionsbereich oder Holomorphiebereich, genauer gesagt, der zu integrierenden Funktion. Und die Konsequenz ist die Relation Stern auf der Seite 72 oben. Also das uns interessierende Integral über die große Kreislinie mit Radius R um Z0 ist gleich dem Integral über die kleine Kreislinie mit Radius Epsilon, aber jetzt um den Punkt W. In der Mitte von Seite 72 steht nochmal die Begründung, die genaue Formulierung. Die betrachtete Funktion ist holomorph in dem Bereich, in dem sich die beiden Kurven ineinander deformieren lassen. Die rechte Seite von Stern interessiert uns eigentlich wenig. Wir wollen die linke Seite ja ausrechnen. Aber was machen wir? Wir lassen in der rechten Seite von Stern Epsilon gegen 0 gehen. Zunächst formen wir die rechte Seite von Stern mal um. Und zwar so. Wir modifizieren den Integranten, indem wir f von z ersetzen, einmal durch f von z minus w. Das müssen wir korrigieren und die Korrektur geschieht in der letzten Zeile. Da wird nochmal addiert plus fw mal Integral über Kepsilon w dz durch z minus w. Weil die Integrationsvariable ist z, mit anderen Worten, ich darf f von w vor das zweite Integral ziehen. Also da ist nichts weiter passiert, außer dass man f von z ersetzt hat durch f von z minus f von w und musste das wieder korrigieren. Auf Seite 73 oben geht es weiter. Das erste Integral übernehmen wir, also das Integral über k epsilon w, f von z minus fw durch z minus w. Und das zweite Integral können wir ausrechnen, das kennen wir zur Genüge. Das ist gerade 2pi mal fw. Was ist mit dem ersten Integral? Das erste Integral, da wird integriert über eine sehr kleine Kreislinie, epsilon soll nachher gegen 0 gehen, um den Punkt w. Und wer wird integriert? Der Differenzenquotient an der Stelle w. Was passiert? Der Differenzenquotient, wenn epsilon schrumpft, geht gegen die Ableitung von f an der Stelle w. Aber man integriert ja, die Integralabschätzung sagt, man kann das Integral, den Betrag davon nach oben kontrollieren durch die Länge des Integrationsweges mal den größten Wert, den man einsetzt. Der größte Wert ist wiederum abgeschätzt durch eine Konstante plus die Ableitung von f an der Stelle w, wenn epsilon klein genug ist. Und die Länge des Integrationsweges ist eben 2pi epsilon. Mit anderen Worten, das erste Integral geht gegen 0 und das ist genau auf der Seite 73 oben vermerkt. Das erste Integral geht gegen 0, wenn epsilon gegen 0 geht. Und benutzt wird die Holomorphie im Sinne der Tatsache, dass der Differenzenquotient einen Limes hat. Ja, und damit ist man fertig. Zurück zu Stern auf Seite 72 oben. Auf der rechten Seite sieht man, man bekommt als Grenzwert bei Epsilon gegen 0 gerade 2pi mal f von w. Und genau das war in der Integralformel für den Fall eines Kreises zu zeigen. Wenn man die Integralformel hat, dann ergeben sich natürlich sehr viele Beispiele und Anwendungen. Blau eingerahmt auf der Seite 73 steht mal als Vorschlag die Frage, welchen Wert hat das Integral über die Kreislinie vom Radius 1 um den Punkt 2i von der Funktion 1 durch z² plus 4. Vorab eine Warnung, wenn man so etwas hinschreibt, dann sollte man sich vorab überlegen, ob da überhaupt etwas Sinnvolles steht, ob das Integral überhaupt definiert ist. Bei der Funktion, die zu integrieren ist, passiert natürlich was. Die hat Nullstellen und diese Nullstellen sollten natürlich nicht auf der Kreislinie liegen. Deswegen gucken wir auf der Seite 74 oben mal hin, wo unser Integrand schlecht wird. Schlecht bedeutet z² plus 4 gleich 0. Das ist genau dann der Fall, wenn z gleich 2i ist oder minus 2i. In dem Bild auf Seite 74 sind diese beiden Punkte vermerkt und gleichzeitig auch der Integrationsweg eingezeichnet, nämlich die Kreislinie mit Radius 1 um den Punkt 2i. Also eine Singularität wird umfahren, nämlich 2i, die andere, minus 2i, liegt außerhalb. Der Integrand, der ist vernünftig definiert, stetig auf k1, 2i. Und von daher hat man kein Problem, das Integral zumindest hinzuschreiben. Was man macht, um die Cauchy-Integralformel anzuwenden, ist auf Seite 74 unten angedeutet. Man formt das Integral um auf die Gestalt Integral über k1 2i einer Funktion f von z, die man bestimmen muss, dividiert durch z minus 2i. Der Punkt w entspricht in dem Satz dem Punkt z0 und dieser Punkt ist gerade 2i zu wählen. Wenn man die Funktion f bestimmt hat, Mit der letzten Zeile von Seite 74 hat man dann genau die Form erreicht, die in der Cauchy-Integralformel gewählt ist. So, und die Wahl, wie die Funktion f aussehen muss, das sehen Sie auf der Seite 75. Mit einer kleinen Umformung des Integranten. Der Integrant war 1 durch z² plus 4. Und das hat die Form f von z dividiert durch z minus 2i, wenn man f von z definiert als 1 durch z plus 2i. Dann schaut man sich noch an, wir brauchen ja Holomorphie von f, nicht nur Stetigkeit. Stetigkeit reicht, um Integrale hinzuschreiben. Aber um die Integralformel zu benutzen, brauchen wir Holomorphie. Und ein Bereich, auf dem unser f sicherlich holomorph ist, ist die Menge u, definiert als Menge aller komplexen Zahlen, wo der Imaginärteil von z größer ist als minus 2. Unser Integrationsweg liegt in diesem Bereich. Also können wir sagen, wir sind auf der sicheren Seite. Wir können die Integralformel benutzen und sehen unser Ausgangsintegral, Integral über die Kreislinie Kappa 1, 2i, Kreislinie mit Radius 1 um 2i, von 1 durch z² plus 4 dz. Das ist jetzt 2pi mal f an der Stelle 2i. Und nach Definition von f, diese Definition eingesetzt, sieht man gerade, das zu berechnende Integral hat den Wert pi halbe. Also hier in dieser Aufgabenstellung war nicht direkt ersichtlich, wie man die Cauchy-Integralformel benutzt. Das war die Umformung, die Einführung der Funktion f. Und gleichzeitig muss man sich davon überzeugen, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind oder erfüllt werden können, nachträglich. Und das geschah auf der Seite 75 in der Mitte durch entsprechende Wahl einer offenen Menge u, sodass alle Voraussetzungen letztlich erfüllt sind. Schauen wir auf etwas theoretischere Konsequenzen aus der Integralformel. Überschrift auf Seite 76, höhere Ableitung. Was ist damit gemeint? Das sind die zwei Zeilen auf der Seite 76 oben. Da steht einfach, wenn man einmal komplex differenzieren kann, dann kann man beliebig oft komplex weiter differenzieren. Genauer, Satz 23, 2.2. Wir nehmen eine offene Menge, eine holomorphe Funktion f auf dieser offenen Menge u und die Aussage, auf u existieren alle komplexen Ableitungen beliebiger Ordnung, geschrieben als f in Klammern oben n. Und man hat auch eine Darstellung für die entsprechende n-te Ableitung. Wenn man irgendeine abgeschlossene Kreisscheibe BRZ0 wählt in der offenen Menge u, dann gilt für alle Punkte w aus dem Inneren dieser Kreisscheibe und alle Wahlen von n aus n0, wobei die nullte Ableitung die Funktion sein soll, es gilt die n-te Ableitung, die Formel in der letzten Zeile, die n-te Ableitung von f an der Stelle w, an so einer inneren Stelle, ist gleich n Fakultät, dividiert durch 2pi und integriert über die Kreislinie Kappa RZ0 wird die Funktion f von z dividiert durch z minus w hoch n plus 1. Schauen Sie nochmal hin, für n gleich 0 bekommen Sie genau die Aussage der Integralformel, nämlich die Darstellung der Funktion f. Das ist relativ simpel jetzt zu beweisen. Gucken wir mal, wie der Beweis aussieht auf der Seite 77. Wir schauen uns die Funktion an, die definiert wird in der folgenden Weise. Man nehme einen Punkt W aus dem Inneren der Kreisscheibe, BRZ0, und berechne das Integral über die Kreislinie Kappa RZ0 von f von z durch z minus w. Das ist also jetzt eine Funktion von w. Und offensichtlich eine sehr einfach zu beschreibende Funktion von w, weil w steht ja in sehr expliziter Form in dieser Formel. Wenn man nach W differenziert, und das ist erlaubt, da gibt es einschlägige Sätze, ableiten eines Integrals nach einem Parameter. W ist in diesem Sinne ein Parameter. Das heißt, d nach dw, komplexe Ableitung, diese Funktion ist gleich, ja, man vertauscht Integration mit der Ableitung nach w. Und wenn man komplex ableitet, unter dem Integralzeichen, das Ergebnis ist dann f von z durch z minus w Quadrat. Kommt kein Minuszeichen rein, weil eben oben in der Definition der Funktion das w auf der rechten Seite schon mit einem Minuszeichen versehen ist. Also was da steht, wir haben jetzt die Funktion aus der zweiten Zeile von Seite 77 differenzieren können nach w mit dem Ergebnis, die erste Ableitung der Funktion auf der Kreisscheibe ist das Integral über Kappa RZ0 f von z durch z minus w Quadrat. Ja, aber in der zweiten Zeile von Seite 77 steht bis auf den Faktor 2 Pi gerade f von w. Mit anderen Worten, wir haben die Ableitung ausgerechnet und als Ergebnis die Formel erhalten, wo jetzt f von z durch z minus w Quadrat integriert wird. Die Darstellungsformel gilt also auch für die Ableitung mit entsprechend verändertem Exponenten. Jetzt führt man das Argument einfach induktiv weiter. Das heißt, in der Formelzeile, die in der Mitte von Seite 77 steht, differenziert man nochmal nach w, ergibt im Ergebnis dann im Nenner z minus w hoch 3 und so weiter. Und damit ist alles bewiesen. Sie sehen also, die beliebige komplexe Differenzierbarkeit unserer holomorphen Funktion, Differenzierbarkeit von beliebiger Ordnung, folgt mehr oder weniger in zwei Zeilen aus der Cauchy-Integralformel, weil man diese explizite Darstellung der Funktion f hat, wo jetzt die Variable in sehr konkreter Weise unter dem Integralzeichen auftaucht, wo man ohne Schwierigkeiten differenzieren kann. Im Vorspann hatte ich schon gesagt, die Bemerkung Nummer 1 auf der Seite 77 unten. Das Ganze ist völlig unterschiedlich im reellen Fall. Wenn man sich beispielsweise eine Funktion anschaut von R2 nach R2, die reell total differenzierbar ist, wo die partiellen Ableitungen erster Ordnung existieren und stetig sind, meinetwegen noch dazu, dann überlegen Sie sich mal Beispiele, wo es schlichtweg falsch ist, dass die Funktion durch ihre Werte im Innern schon, durch ihre Werte am Rand einer Kreislinie, einer Kreisscheibe schon im Innern vorgegeben sind. Das passt, geht einfach nicht. Da können Sie sich sehr leicht Gegenbeispiele überlegen. Bemerkung Nummer 2. Da wird die reelle Situation unter einem anderen Aspekt aufgegriffen. In der Bemerkung 2 auf Seite 78 haben wir eine holomorphe Funktion auf einer offenen Menge U. Wenn nichts anderes dabei steht, soll U zumindest immer offen sein. Das f wird geschrieben in der üblichen Weise als U plus EV mit Real-Imaginärteil. Und dann haben wir die Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen abgekürzt formuliert. Ux ist Vy. Das heißt, U, der Realteil nach x partiell abgeleitet, ist Imaginärteil partiell nach y abgeleitet. Realteil partiell nach y abgeleitet ist minus Imaginärteil nach x abgeleitet. Der Satz über die höhere Differenzierbarkeit, der garantiert, dass man beliebig oft weiter partiell ableiten kann. Weil die Funktion f ist beliebig oft komplex differenzierbar und damit natürlich auch letztendlich beliebig oft reell differenzierbar. Und das heißt, man kann alle höheren partiellen Ableitungen von U und V bilden. Und das machen wir jetzt mal, zumindest für die zweiten Ableitungen, unteres Drittel von Seite 78. Wir rechnen U zweimal nach x abgeleitet aus. Das bedeutet, ich leite Vy nach x ab. Dann darf man die Reihenfolge der Ableitungen vertauschen. Das heißt, Vy nach x abgeleitet ist dasselbe wie Vx nach y abgeleitet. Nochmal Cauchy-Riemann. Das Ergebnis auf der rechten Seite ist dann minus u zweimal nach y abgeleitet. Anders gesagt, die beiden letzten blauen Zeilen. Die erste Zeile haben wir gerade gerechnet. U zweimal nach x abgeleitet plus u zweimal nach y abgeleitet ist 0. Und entsprechendes gilt für v. Dafür sagt man, der Laplace-Operator von u verschwindet und der Laplace-Operator ist der Differentialoperator, der zweimal nach x ableitet und dann zweimal nach y. Das kürzt man ab mit Laplace von u. Die Namensgebung, die man dafür trifft, das ist eine allgemeine Begriffsbildung auf der Seite 79 oben. Die Feststellung, Real- und Imaginärteil von holomorphen Funktionen sind harmonisch. Und harmonisch bedeutet, der Laplace-Operator von Real- und Imaginärteil verschwindet. Das ist eine Konsequenz von unserer Aussage über die höhere komplexe Differenzierbarkeit, die wir gerade bewiesen haben. Gucken wir uns noch Beispiele und Anwendungen an. Beispiele und Anwendungen in Bezug auf unsere Formel für die Ableitung, Integralformel für die Ableitung, nämlich Beispiel 1. Die Frage, man integriere über die Kreislinie mit Radius 1 um 0 die Funktion e hoch iz durch z hoch 3. Und dann steht in den beiden letzten Zeilen, wie man im vorigen Satz die Wahlen zu treffen hat. Man wählt W gleich Mittelpunkt Z0 und Z0 gleich dem Ursprung, weil unser Kreis ist der Kreis um 0. Der Radius ist 1. Als Funktion f von z nehmen wir e hoch iz und die Integralformel für die Ableitung sagt, die zweite Ableitung von f, von dieser konkreten Funktion f, e hoch iz, an der Stelle 0, ist 2 Fakultät dividiert durch 2 Pi, Integral über Kappa 1, 0, f von z durch z hoch 3. Und damit haben wir Folgendes bewiesen, nämlich auf der Seite 80 oben geht es weiter, die linke Seite der letzten Gleichung, wir müssen jetzt einfach differenzieren, können wir ja f von z zweimal nach z abgeleitet, in z gleich 0 ergibt minus 1. Und die rechte Seite ist genau das, was wir ausrechnen sollen, bis auf den Vorfaktor. Mit anderen Worten, in der dritten Zeile von Seite 80 steht das Ergebnis, das gesuchte Ergebnis für unser Integral lautet minus i mal pi. Auch hier meine Aufforderung, gucken Sie sich bitte alle Rechenschritte nochmal genau an und prüfen Sie, ob man richtig argumentiert hat. So, an der Stelle kommen wir zur ersten Vorlesung zurück. Da wurde so ein bisschen darüber geredet, dass Funktionentheorie sehr viel weiter geht als die reelle Analysis. Unter anderem wurde der Satz von Liouville erwähnt. Und diesen Satz von Liouville können wir mit den jetzigen Argumenten, die wir jetzt bereitgestellt haben, beweisen. Zur Erinnerung, der Satz von Liouville, Satz 23, 2.3, steht nochmal aufgeschrieben. Auf der Seite 80 sagt Folgendes aus. Man nehme eine holomorphe Funktion, die auf der ganzen Ebene definiert ist. Sonst keine weitere Bedingung. Überall komplex differenzierbar. Natürlich noch eine weitere Bedingung, eine Forderung. Die Forderung lautet, die Funktion soll beschränkt sein. Die Konsequenz finde ich ziemlich überraschend und sehr stark. Dann stellt sich raus, die Funktion f ist schon eine konstante Funktion. Zur Erläuterung, was bedeutet Beschränktheit, ist eigentlich klar. Eine Funktion mit komplexen Werten heißt beschränkt. Wenn man irgendeine Konstante finden kann, eine endliche Konstante, sodass alle Beträge f von z kleiner gleich dieser Konstanten sind, wenn z den Definitionsbereich durchläuft. Ja, die Aussage bekanntermaßen Hochgradig falsch für reelle Funktionen. Typisches Beispiel: f von r nach r, meinetwegen Sinusfunktion, beschränkt durch 1, aber mitnichten konstant. Und wie können wir hier die Konstanz von f beweisen? Das geht auf der Seite 81 mit der Cauchy-Integralformel für die Ableitung. Wir wollen zeigen, die Ableitung ist überall 0, dann ist die Funktion konstant. Und um das zu tun, greifen wir irgendeinen Punkt Z0 beliebig raus. Der wird fixiert. Um den Punkt Z0 legen wir eine Kreisscheibe mit Radius r und integrieren die Funktion f von z durch z minus z0 Quadrat über die positiv orientierte Kreislinie mit Radius r um z0. Wenn wir dann durch den Faktor 2πi dividieren, bekommen wir nach der Integralformel für die Ableitung gerade den Ableitungswert f'z0. Also die dritte Zeile von Seite 81 ist nur ein Zitat. Zitat der Ableitungsformel, der Formel für die Ableitung. Gut, was machen wir als nächstes? Wir gehen über zu Beträgen. Und für das Integral, da gibt es nur eine Abschätzung. Der äußere Betrag, der um das Integral steht, wird nach innen gezogen. Das heißt, der Betrag f'z0 ist kleiner gleich 2π. Dann wird integriert von 0 bis 2π. Wer wird integriert? Betrag von f gamma t dividiert durch den Betrag gamma t minus z0 Quadrat mal Betrag von gamma Punkt t. Da ist also nichts weiter passiert, außer die Definition des Kurvenintegrals eingesetzt und Übergang zu Beträgen mit der entsprechenden Abschätzung. Und Gamma T, das ist die kanonische Parametrisierung, die eben zur Kreislinie Kappa RZ0 gehört, nämlich Z0 plus R mal E hoch IT. Ja, jetzt können wir unsere Voraussetzung benutzen, nämlich F'Z0 Betrag, kleiner gleich 2π. Wir wissen, f-Betrag ist kleiner gleich einer Konstanten, kommt die Konstante raus. Integriert wird jetzt von 0 bis 2π. Gamma t minus z0 Betrag ist immer r, wir laufen auf der Kreislinie, also wir dividieren durch r Quadrat. Und die Länge von Gamma Punkt ist auch r. Das heißt, im Ergebnis haben wir gesehen, f'z0 Betrag ist von der Größenordnung 1 durch r. Multipliziert mit einer Konstanten. Und das geht bei r gegen unendlich gegen 0. Damit ist gezeigt, f'z0 ist 0, denn z0 war beliebig fixiert und r eine beliebig große reelle Zahl. Mit anderen Worten, wir haben gezeigt, f' verschwindet, damit ist f konstant und letztlich der Satz von Liouville bewiesen.